Hallo und herzlich willkommen zu Und Jetzt, ein neues Format von Anarchie und Cello. Und zwar habe ich bereits vor circa 3 Jahren mal eine Umfrage auf Insta gemacht, was ihr euch eigentlich am meisten wünscht von den Inhalten her hier im Podcast. Und verständlicherweise war der Wunsch danach, zu erfahren, was der Anarchismus uns heute bringt, am stärksten. Aber bei mir dauert halt alles einfach eine kleine Ewigkeit. Es ist einfach so, was lange währt und so. Aber nun möchte ich diesem Wunsch endlich nachkommen oder habe auch die Ressourcen dazu und will versuchen, nach den Textfolgen eine Folge und jetzt dazu zu machen, in der es einfach darum geht, was wir jetzt mit diesen Texten und Gedanken von historischen Anarchistinnen oder auch aktuellen, ich meine, das kann ja alles noch kommen, was wir damit anfangen sollen. Und ich werde es sehr subjektiv machen, was ich daraus mitnehme. Ihr könnt mir auch gern schreiben, was ihr daraus mitnimmt. Das würde mich ohnehin interessieren. Aber klar, ich meine, manchmal hört man auch einen Text oder liest einen und weiß erstmal nicht so, okay, was soll ich jetzt eigentlich damit anfangen oder drüber denken. Und für all jene biete ich hier so ein bisschen ein paar Ideen und Anknüpfungspunkte. Und ja, wie gesagt, das ist sehr subjektiv. Da geht es einfach darum, was finde ich spannend oder was denke ich, was aktuell für unsere aktuelle Zeit wichtig ist zum Mitnehmen. Und ich weiß noch nicht genau, wie lange das alles hier sein wird. Aber ich denke, wir schauen jetzt einfach mal, wie es sich ergibt und ja, dann, wie es sich entwickelt. Ich bin außerdem etwas erschöpft von dieser Woche. Ich habe gestern erstmal ein heißes Bad genommen und versucht, mich zu entspannen und dann circa 11 Stunden geschlafen. Und jetzt bin ich irgendwie noch müde, aber auch irgendwie entspannt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn man dann so irgendwie so sehr ruhig ist. Deswegen, es kann sein, dass das auch einfach eine ruhigere Folge wird. Aber es gibt mir natürlich Mühe, das jetzt ein bisschen so zu präsentieren, dass es nicht allzu langweilig ist. Wie dem auch sei, let's go. Gelesen haben wir in der letzten Literaturfolge, das sind die Folgen mit dem orangenen Logo, die Person und das Heilige von der französischen Anarchistin Simone Weil. Und ich möchte jetzt gar nicht so viel über ihre Biografie sagen. Ihr könnt ja einfach in die Folge reinhören oder in die andere Folge mit einem Text über Marxismus von Simone Weil, weil ich zu Anfang auch immer ein bisschen was über die Person sage und ihre Lebensumstände und so. Aber Simone Weil galt als oder gilt als selbstlos, asketisch, bis hin zu sich selbst läuternd und schindend, was eben auch mit ihrer christlichen Einstellung zusammenhängt. Und sie war aber auch Sozialistin und Anarchistin und wurde eben aber mit jedem Schritt hin zum Ende ihres Lebens vor allem auch christliche Mystikerin. Und der Text zeigt das ganz gut, weil der ist erst den hat sie erst gegen Ende ihres Lebens geschrieben. Sie ist sehr früh gestorben, ich glaube 1934, wenn ich das jetzt gerade richtig erinnere. Und da war sie recht jung und aber auch voll, also in eben dieser christlichen Mystizismus irgendwie da drin. Und das liest man auch. Aber sie war keine Christin, die in die Kirche gegangen ist. Also die Institution Kirche hat sie abgelehnt. Und wer mehr über den Zusammenhang von Christentum und Anarchismus erfahren möchte, dem empfehle ich einen ganz guten Text dazu bei anarchismus.de. Der heißt Was tun mit christlichem Anarchismus? Denn Simone Weil ist nicht das einzige Beispiel dafür. Es gab so einige christliche Anarchistinnen. Und auch wenn ich persönlich den biblischen oder monotheistischen Gott also nicht an ihn glaube und auch die Herrschaft von Gottes Wort auf Erden ablehne, finde ich, dass in einer anarchistischen Gesellschaft der persönliche Glaube von Menschen Raum haben sollte. Und es liegt einfach daran, dass sehr viele Menschen in der Welt glauben. Und wenn sich das ändern sollte, also wenn Menschen das ändern, dann muss das ein persönlicher, ein innerer Prozess sein. Und das kann nicht von außen kommen, das kann man Menschen nicht von außen autoritär aufsetzen oder verbieten. Und sollte man auch nicht. Jedenfalls war Simone Weil auch Syndikalistin. Sie strebte also eine klassenlose Gesellschaft auf der Basis freier Individuen in einer föderalistischen Gesellschaftsstruktur an. Sie war im Widerstand gegen die Nazis, also Antifaschisten, und sie war wohl eine derer, die die Ähnlichkeiten zwischen Hitlertum und Stalinismus früh erkannten. Und in dem Text, den wir gemeinsam gelesen haben, Die Person und das Heilige, operiert Weil mit Kategorien wie Gut und Böse. Damit kann ich persönlich nicht so viel anfangen. Aber ich nehme jetzt einfach mal raus, was für mich relevant ist. Und für mich gibt es da unterschiedliche Bereiche, die angesprochen werden, die ich so unter Schlagwörter fassen würde, wie zum Beispiel die Kritik des Rechts. Das ist recht zentral und lässt mich gerade auch an Walter Benjamin denken, aber let's not go there. Ich glaube, ich habe kurz über ihn auch in der Folge Contra Gewalt gesprochen, weil gerade auch in der ganzen philosophischen Annäherung an Gewalt, aber auch, also spielt die Auffassung Benjamins eine große Rolle, und ich glaube auch, dass das was ist, was man sich genauer anschauen sollte, um in gesellschaftlichen Diskursen viel adäquater über Gewalt sprechen zu können, weil wir tun das absolut nicht. Und wenn ihr wollt, könnt ihr da gerne mal reinhören. Also Recht spielt eine große Rolle, und dann gibt es noch so ein paar Gedanken von Simone Weil zu Partei, Kollektiv und Arbeit, die ich auch noch am Ende ein bisschen ansprechen möchte. Es gibt eh noch ein paar mehr, aber ich glaube, das passt, glaube ich, also mal ein bisschen so ein Potpourri. Und lasst uns anfangen mit dem Thema Recht. Denn dadurch erklärt sich auch recht schnell der Titel des Textes. Einiges dazu habe ich auch aus dem Vorwort von Giorgio Agamben, das dem Text von Simone Weil vom Karolinger Verlag vorangestellt wurde. Also für Simone Weil gibt es sowas wie eine Unterscheidung zwischen Menschsein und Personsein. Am Menschen an sich ist für Simone Weil alles heilig, deswegen auch das Heilige im Titel, außer dem, was sie zu einer Person macht. Also deswegen auch die Person im Titel. Denn der Mensch als Person ist Teil des bürgerlichen Rechts, und die Kritik am geltenden bürgerlichen Recht ist, dass sie auf Gewalt begründet ist. Daher kann die Person nicht heilig sein. Das Heilige ist für sie etwas, was für mich nicht so leicht greifbar ist oder war bei der Lektüre. Aber obwohl sie Christin ist, ist das Heilige nicht das Gute an sich, sondern die Erwartung jeder einzelnen Person oder jedes einzelnen Menschen, dass man ihm Gutes zufüge. An der Stelle beschreibt sie ein Kind, dem etwas Gewaltvolles angetan wird und dann ungläubig oder verständnislos darüber ist, warum ihm dieser Schmerz widerfährt. Und dieser Ort, also von dem diese Ungläubigkeit, diese Verständnislosigkeit kommt, dieser Ort, den lokalisiert sie, von dem sagt sie, dass der bei uns allen verankert ist. Also ganz tief in uns drin oder bei allen Menschen gibt es diesen Ort, wo dieser Anspruch herrührt, diese Erwartungshaltung, dass einem selbst Gutes angetan wird. Und dann eben auch, wenn das halt nicht passiert, dass dann halt dieses Ungerechtigkeitsgefühl entsteht. Und das bezeichnet sie eben als das Heilige. Und Weil erklärt auch, dass das Recht, so wie wir es heute kennen, von den Römern stammt und die wiederum den Begriff der Person aus dem Theater übernahm, wobei das habe ich bei Giorgio Agamben gelesen. Die Persona war nämlich die Maske der SchauspielerInnen und diese Maske, die nicht unbedingt mit dem übereinstimmen muss, was der Mensch, der sie trägt, ist, wurde Vorlage für ein fundamentales Konzept des zeitgenössischen Rechts und das ist das Konzept der juristischen Person. Eine juristische Person hat nämlich keinen Körper, sie ist also keine natürliche Person, wie Juristinnen sagen würden, sondern eine Entität, die aber juristisch handeln kann. Eine Persona zu haben, eine Person zu sein, in diesem Sinne, sagt also nichts darüber aus, ob du ein Mensch bist oder nicht und was dich als Mensch ausmacht oder ob du ein Lebewesen bist und was dich als Lebewesen ausmacht, sondern es sagt einzig und allein etwas darüber aus, ob etwas fähig dazu ist, rechtswirksam zu handeln oder nicht. Und in unserer Gesellschaft damals, aber auch heute so stark wie nie eigentlich, ist es absolut wichtig, ob etwas als Person anerkannt ist oder nicht. Denn verurteilt werden kann man immer. Aber nur wenn man eine juristische Person ist, kann man Rechte auf Rechtswegen einfordern. Und deshalb ist es wichtig, Sklaven zu Personen zu machen, Frauen und Kinder zu Personen zu machen, damit in den herrschenden Verhältnissen des Rechtssystems Lebewesen zu ihrem Recht kommen. Also das ist auch der Hintergrund, warum dann zum Beispiel in Ecuador die Natur in der Verfassung einen Rechtsstatus bekommen hat oder in Neuseeland Orcas den Status von Person, damit deren Rechte oder damit die Rechte der Natur besser geschützt oder erkämpft werden können. Jedenfalls wird es darüber versucht. Das Problem ist nur, dass die Person als Maske nicht mehr nur eine juristische Kategorie ist, sondern ganz oft zu etwas erhoben wird, das vermeintlich Aussagen macht über das, was ein Mensch ist. Ein anderer Kritikpunkt am Recht als bürgerliches Recht, das regiert, und das spricht Simone Weil auch an, ist, dass das Recht selbst eine Maske ist, um beim Bild zu bleiben, oder vielleicht eher ein Kostüm, ein Gewand, in das die Gewalt, die herrscht, gekleidet wird, verhüllt wird. Eine Gewalt, die eingesetzt, durchgesetzt wird, um Eigentumsverhältnisse, in allererster Linie Eigentumsverhältnisse zu schützen. Und das Problem am Eigentum ist, dass wir so ein absolutes Verständnis davon haben. Eigentum zu haben bedeutet, etwas ganz und gar zu besitzen. Nicht nur zu gebrauchen, zu nutzen, sondern auch zu verbrauchen, bis hin zu zerstören, wenn es uns beliebt. Das ist ein Punkt, den Weil aufmacht bei ihrer Kritik des Rechts. Und der andere ist, dass für sie immer so ein Moment des Kriegsgeists mitschwingt, wie sie es nennt. Und sie beschreibt das auf so einer sprachlichen Ebene. Also wenn eine sagt, ich habe Recht oder du hast kein Recht dazu, dann heißt es für sie, dass der Rechtsbegriff ins Zentrum sozialer Konflikte gestellt wird und das kritisiert sie. Und ich denke einerseits, weil das einerseits bedeutet, dass die Art, wie wir Konflikte austragen, dass die sich letztlich dieser kolonialen Institution des Rechts beugt. Andererseits, weil dem Recht selbst eben ein Gewaltverhältnis inneliegt und sich dann diese sozialen Konflikte innerhalb dieses Gewaltverhältnisses entfalten. Und eben aufgrund einer Logik, die diesem Gewaltverhältnis entspricht. Und aus all diesen Gründen spielt eine Kritik des geltenden bürgerlichen Rechts in der anarchistischen Auffassung eine wichtige Rolle. Also zum Beispiel hat Peter Kropotkin darüber geschrieben, wie Staat, Recht und Kapital zusammenhängen, also wie diese Institutionen sich gemeinsam entwickelt haben und zusammengewachsen sind und letztlich auch zueinander gehören. Und sehr früh wurde also festgestellt, dass die Funktion des bürgerlichen Rechts vor allem darin besteht, den Status quo zu erhalten, seien es die Herrschafts- oder Kapitalverhältnisse, das heißt die Regierung oder die Verteilung von Ressourcen und Eigentum. Nach dieser Auffassung ist die Wirksamkeit des Rechts auch begrenzt, also die Wirksamkeit, die bestehenden Verhältnisse wirklich grundlegend zu ändern. Und jetzt, um Missverständnisse vorzubeugen, selbstverständlich ist es gut, wenn ein Orca Rechte hat. Die hat der Orca übrigens auch einfach so, also durch sein Lebendigsein und in der Welt sein, aber im bürgerlichen Recht muss das halt erstmal festgeschrieben werden, damit das gilt oder geltend wird. Und natürlich ist es auch gut, wenn ein Gerichtshof Klimaklagen Recht gibt. Das sind gute Entwicklungen. Aber es gibt viele DenkerInnen, die versuchen, ein Recht zu denken, das ohne Staat und Gewalt auskommt. Das sind anarchistische DenkerInnen, aber zum Beispiel auch frühzionistische DenkerInnen. Also auch hier sollten wir die Vorstellungskraft und den kulturellen ErfinderInnengeist keinesfalls unterschätzen. Also auch nicht für die Vergangenheit, weil wir ja fälschlicherweise glauben, dass der Rechtsstaat, so wie wir ihn heute kennen, das einzige Modell für sowas wie Gerechtigkeit ist. Aber um die aktuellen Geschehnisse und gesellschaftlichen Entwicklungen verstehen zu können, sollten wir trotzdem in erster Linie davon ausgehen, dass jede Änderung, also jede positive Änderung der Gesetze erst einmal bedeutet, dass ihr Gegenstand keine Gefahr mehr fürs Kapital darstellt, sondern ganz im Gegenteil ein Vorteil fürs Kapital bedeutet. Damit meine ich das allgemeine Wahlrecht, Presse- und Versammlungsfreiheit oder das aktuelle Selbstbestimmungsgesetz oder die Legalisierung von bisher verbotenen Drogen. All diese Errungenschaften sind super wichtig für die Lebensrealität von Menschen aktuell. Und also es ist gut, dass es sie gibt. Aber es bedeutet auch, oder sie bedeuten auch, dass Profitmaximierung möglich ist, trotz ihrer Existenz. Und selbstverständlich müssen diese Freiheiten erkämpft werden. Aber wir sollten nicht den Fehler machen, daraus abzuleiten, dass sich dadurch etwas grundsätzlich an den Herrschaftsverhältnissen ändert. Denn grundsätzlich ist es immer noch so, dass wir den Planeten und alle Lebewesen darauf ausbeuten, um manche wenige Menschen reicher zu machen, während die Mehrheit der Menschen unter zunehmend katastrophalen Bedingungen lebt. Und wir sollten auch nicht vergessen, dass Rechte jederzeit zurückgenommen werden können. Das sehen wir zum Beispiel in der körperlichen Selbstbestimmung von Frauen und Flinter durch den globalen antifeministischen Backlash ganz genau. Erkämpftes geht wieder verloren, wie zum Beispiel das Recht auf Schwangerschaftsabbruch. Und selbstverständlich, und ich glaube, das ist ein Missverständnis oder eine Unterstellung, die immer wieder auftritt und deswegen ist es umso wichtiger, das nochmal zu sagen, ist jede Demokratie, auch die illiberalste, besser als eine Diktatur? Und ich nehme an, dass manche ukrainische Anarchistinnen auch gerade deshalb an der Front kämpfen, weil sie eben eine bürgerliche und liberaldemokratische Ukraine besser finden als eine Herrschaft unter dem autoritären und diktatorischen Russland. Und selbstverständlich ist ganz allgemein gesprochen ein System der liberalen Freiheit und eines liberalen Rechtsstaats immer besser als ein autoritäres Regime und dessen unberechenbare Menschenfeindlichkeit. Aber zu denken, dass das bürgerliche Recht allein dazu ausreicht, das kapitalistische System zu überwinden, ist halt falsch. Wir können unsere Zukunft nicht einklagen, jedenfalls nicht allein. Es braucht immer mehr Maßnahmen, mehr Wege, mehr Kämpfe als nur diese des Rechts. Die Frage ist also, wie wir Recht anders, anarchistisch denken und leben können, wenn das Recht eben seinen Ursprung in der Gewalt hat. Und dazu wurde auch schon ganz viel und auch sehr detailreich gedacht. Und vielleicht können wir da auch an anderer Stelle nochmal genauer hinschauen. Aber für jetzt sei gesagt, dass zum Beispiel Peter Kropotkin den Ausweg in der freien Vereinbarung und gegenseitigen Hilfe gesehen hat, in freiwilliger kommunaler Reorganisation, in föderalen Strukturen, in einer Umkehr, sodass EntscheidungsträgerInnen diejenigen sind, die unten stehen und nicht die, die oben stehen. Aber auch ein Recht als gemeinsamer, nie abgeschlossener sozialer Prozess. Und letztlich befinden wir uns ja aktuell in einer Zeit des Übergangs. Wir müssen verschiedene Kämpfe je nach Fähigkeiten, Kenntnissen und Interessen gleichzeitig führen, aber sollten dabei nicht die anarchistische Perspektive aus den Augen verlieren und diese stets weiterentwickeln. Und so hat auch Simone Weil in ihrem Text Forderungen formuliert, wie zum Beispiel öffentliche Bildung für alle oder öffentliche Äußerung der Meinungen, die nicht von der Freiheit her bestimmt sind, also eben diese liberale Nervensäge der freien Meinungsäußerung, sondern vom Schweigen und von der Aufmerksamkeit her bestimmt sind. Also das finde ich echt sehr schön. Also der Möglichkeit, sich darüber zu äußern, wie das Leben ist, und dem wird auch zugehört. Überhaupt das Zuhören als wichtige demokratische Fähigkeit ist in unserer Gesellschaft echt so. Irrelevant. Aber für Simone Weil war das ganz wichtig. Also sie hat auch ein System von Einrichtungen gefordert, die von Menschen geleitet werden, die zuhören können. Und das erinnert mich auch ganz stark an das Gespräch, das ich mit Maria Galindo geführt habe, der bolivianischen Anarcha-Feministin. Und das ich euch wirklich ans Herz lege. Also mich hat die Begegnung mit ihr auf jeden Fall bewegt. Das heißt, Forderung und Ziel sind auch im Text von Simone Weil Institutionen des Rechts, der Person, der demokratischen Freiheiten neu zu erfinden. Also wir müssen alle Institutionen und Strukturen neu erfinden. Aber ich finde auch wichtig dazu zu sagen, dass es nicht darum geht, von null auf alles neu zu erfinden. Also erstens funktioniert das so nicht, also auch nicht in der Theoriebildung oder psychologisch. Und ich glaube auch, dass dadurch so eine Art von Überforderung entsteht. Also es geht schon darum, das, was gut läuft, zu behalten und das, was halt nicht so gut läuft, zu überwinden und das neu zu erfinden. Und darunter fällt auch die Rolle der Partei. Ich meine, ich muss sagen, ich habe selber mal Demokratieforschung betrieben, als ich noch studiert habe. Und da habe ich in meinem Text gelesen, dass selbst in einer Gesellschaft oder in einem politischen System, in dem es kein Parteiensystem gibt, würde es immer sowas wie Prototypen von Parteien geben. Also so Interessensvertretungen oder so. Und das fand ich halt sehr einleuchtend. Und das erwähne ich nur, weil ich glaube auch damit so ein bisschen sagen will, dass alles auch ein bisschen komplizierter ist, als man halt gerne annimmt. Also ich komme jetzt zur Kritik gleich der Partei und deswegen wird dann auch klar, warum Anarchistinnen nicht sehr viel von Parteienorganisationen halten. Aber selbstverständlich sind auch also Anarchistinnen, die eben an den organisierten Anarchismus glauben oder halt den unterstützen und fordern und fördern, davon überzeugt, dass es Organisationen eben geben muss, die dann halt auch Interessen vertreten. Aber es sind halt keine Partikularinteressen und so weiter. Genau, ich weiß nicht, vielleicht an anderer Stelle mehr dazu. Aber irgendwie ist das gerade aus mir rausgekommen. Jedenfalls kritisiert Simone Weil, und dazu gibt es auch noch einen anderen Text von ihr, wo sie mehr drauf eingeht und den wir vielleicht dann auch irgendwann mal lesen, was das Problem ist an Parteien. Und das Problem ist, und das sehen wir immer wieder und das sehen wir auch heute in aller Deutlichkeit, dass Parteien nur mit der Erringung und Bewahrung der Regierungsgewalt beschäftigt sind. Und jede Äußerung der Menschen, also jegliches Leid, das sich äußert von Menschen, Problemstellungen etc., ihre Schreie, wie Simone Weil sie beschreibt, sind für Parteimitglieder und Regierungen entweder Lärm, den es zu ignorieren gilt, oder nur dann für Interesse, wenn sie gut sind für die eigene Propaganda und für den Erhalt der Macht gebraucht werden können. Und das ist halt der Grund, warum Anarchistinnen also nicht so viel halten von einer Parteienorganisation und auch von der Regierung, so wie sie in liberalen Demokratien gebildet wird, aber auch in Einparteiensystemen, weil sie eben immer diesen autoritären Charakter mit sich bringen und letztlich auch korrumpieren. Und einen anderen Gedanken, den ich auch sehr interessant fand von Simone Weil im Text, war der zum Kollektiv. Weil hat ja die Hitlerzeit erlebt und schreibt in Die Person und das Heilige, dass wir für gefährlich hält und das Kollektiv sei nicht jemand, sondern eine Fiktion, mit der nicht gesprochen werden könne. Und das ist für mich das Entscheidende. Die Gefahr bestehe nicht darin, dass das Kollektiv die Person unterdrücken könnte, was natürlich passieren kann und immer wieder passiert, sondern die Gefahr bestehe in der Tendenz der Person oder des Individuums, sich in das Kollektiv zu stürzen und in ihm unterzutauchen. Und den Gedanken finde ich irgendwie bereichernd, weil es auch ein bisschen das anspricht, was ich auch immer wieder sage. Also aus meiner Sicht bietet der Anarchismus etwas an, das wir dringend brauchen. Und das ist eine Balance zwischen Individuum und Kollektiv. Also es geht nicht darum, dass das Individuum so wie jetzt nur an die persönlichen eigenen Freiheiten denkt. Aber es geht auch nicht darum, dass das Kollektiv, also die Gruppe, alles bestimmt. Sondern es geht darum, dass beides ausreichend Raum zur Entfaltung hat. Also der eigene individuelle Ausdruck als auch der Gemeinschaftssinn und der Gedanke an das, was allen zugutekommt. Denn letztlich ist die Diktatur der Mehrheit, die Dominanz der Gruppe, ein Ausdruck für die Selbstaufgabe des Individuums im Kollektiv. So folge ich Simone Weil. Und deswegen finde ich das eigentlich auch so spannend. Und zuletzt noch ein kleiner Punkt zur Arbeit. Mal was so ganz Grundsätzliches. Also Simone Weil schreibt darüber, dass für sie intellektuelle, kulturelle, soziale und handwerkliche Arbeit, dass das alles gleichwertig ist. Und das finde ich sehr wichtig. Also auf keinen Fall sollten wir bestimmte Arbeiten aufwerten und andere abwerten, wie zum Beispiel handwerkliche Arbeit. Und ein anderer Gedanke, den sie zu den Kämpfen äußert, sie kritisiert, dass manche auf der Ebene der Löhne bleiben, wenn es um Arbeitskämpfe geht. Und sie bezeichnet das als Komplizenschaft mit dem System. Also zu sagen, der Preis ist zu niedrig, verlange das Doppelte. Denn das bedeutet, die Herrschaftsstrukturen grundsätzlich aufrechtzuerhalten und ist als Forderung vielleicht unmittelbar ein wichtiger Schritt, aber letztlich langfristig zu wenig. Und ich glaube, das ist halt wirklich ein wichtiger Punkt, dass wir natürlich Reformen anstreben und Möglichkeitsräume innerhalb des Systems ausschöpfen, also dass wir Möglichkeitsräume innerhalb des Systems ausschöpfen. Aber wir sollten nie das große Ganze aus den Augen verlieren und wir sollten diese Möglichkeitsräume auch erweitern wollen. Und das geht halt nur, wenn wir auch entsprechende Forderungen stellen. Ja, also ich glaube, dabei belasse ich es. Ich hoffe, ich habe ein paar Anhaltspunkte und Ideen bringen können, was so interessant sein könnte in dem Text Die Person und das Heilige von Simone Weil. Ich bin ja auch ganz froh, mit dem jetzt dieses Format und jetzt begonnen zu haben, weil das ist ein sehr philosophischer Text und auch gerade wenn er vorgelesen wird, noch wahrscheinlich schwieriger zu, also noch weniger zugänglich. Ja, aber ich glaube, da waren vielleicht ein paar Denkanstöße oder Anregungen zum Weiterdenken dabei. Schickt gerne Feedback auf Instagram, E-Mail, ich kann heute nicht reden, per E-Mail oder anderen Wegen. Auch wenn ihr Anregungen habt, Wünsche, Ideen. Und ich wünsche euch was. Habt es schön! Wenn ihr könnt und möchtet, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr den Podcast auch mit Geld unterstützen würdet. Es gibt die Möglichkeit, auf Steady Abos abzuschließen, über PayPal einmalig zu spenden oder per Ko-fi ein Kaffee zu spendieren. Damit würdet ihr ermöglichen, laufende Kosten zu decken und die MusikerInnen zu bezahlen. Aber wie gesagt, nach eigenem Können und Ermessen. Hab's euch in den Shownotes verlinkt. Ich wünsche euch was. Macht's gut.